Ach, Menschenskinder, ja, scheiße. Ah ja, das schmeckt schon ganz gut. Seppe, Seppe, der Eintopf, komm mal her, kost mal.
Ja, wir haben keinen Teig. Ne? Ja. Chef, Chef, einer der, ja, Gäste, der Chef, einer der Gäste hat sich beschwert, schmeckt ihm nicht.
Was? Schon wieder? Jetzt reicht's mir aber langsam, wo diese Sonderwünsche. Ich hab die Schnauze voll. Was hat er denn diesmal anzustanden?
Naja, da ist irgendwie, sagt er, das Fleisch ein bisschen nicht durch.
Och, das Fleisch nicht durch. Da hat er gesagt, Medium, ich könnte kotzen. Verdammt nochmal. Immer diese Scheiße, das bleibt immer an mir hängen. Ich hab das so satt. Dieser verdammte Beruf, der bringt mich noch ins Kram, verdammt nochmal. Wer bist du denn?
Ja, ich bring ein Telegramm für Sie.
Was? Ha, super. Weißt du was? Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich gehe jetzt nach Kolumbien. Da ist eine schöne Diamantmine, die ist mir. Macht's gut, ihr Trottel.
Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Hello and welcome to the jungle. Welcome to the jungle. We got fun. Ja, Ronny, so war das damals bei dir, nicht wahr? Als du deinen Beruf aufgegeben hast als Koch.
Ja, es ist so schön. Da kam ein Telegramm rein irgendwie und hat mir von tollen neuen Lebensstil gesagt. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, mach's gut. Du kannst mich mal am Arsch lecken mit deiner Scheiße hier. Hab noch mal einen Haufen auf den Tisch gesetzt und bin gegangen. Das Geile ist aber, das hat immer ein Facharbeiter zu mir gesagt. Ich weiß gar nicht, es war in der Ausbildungszeit, da war irgendwie ein Ausguss verstopft oder so. Und dann hat er irgendwie gesagt gehabt, eine Azubi-Kollegin von mir, die hat im Lotto gewonnen. Ich sage, hä? Ja, na klar, die hat im Lotto gewonnen sozusagen. Deswegen ist der Ausguss verstopft. Wieso das denn so? Ne? Die hat da reingekackt, weil der jetzt alles scheißegal ist. Ah ja. Und seitdem kam dann dieser Running Gag, wenn irgendeiner von uns mal am Lotto gewinnen sollte, dann kackt er dem Chef irgendwie nochmal auf den Tisch.
Alles eine Variante der Ozzy Osbourne-Story.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Es gibt ja die echte Story, dass er irgendwie so bei einem, die waren irgendwie mehrere Leute bei so einem Label-Boss, einfach so, da waren auch andere Musiker da und irgendwie Ozzy war irgendwie noch voll drauf. Und irgendwie hat ihm das alles, war ihm das zu langweilig. Also, warte, das sieht irgendein anderer bekannter Musiker, weiß ich nicht mehr. Und dann sagt er, auf einmal steht Ozzy auf, steigt auf den Tisch, zieht die Hose runter und kackt auf den Kopf. Ach ja. Darum geht's heute nicht. Nein, wir sind heute in Italien. Also genau gesagt in Kolumbien. Also wir gehen mit Italienern dahin. Und zwar ist das Race to Danger, Diamanten in grüner Hölle, oder auf Italienisch Grosso Guaio a Cartagena. Übersetzt großer Ärger in Cartagena. Und das klingt irgendwie ein bisschen anders als irgendwie Race to Danger oder Diamanten in grüner Hölle. Der Film ist eine Empfehlung unseres Hörers Philipp. Schöne Grüße und vielen Dank. Und der Film ist mir schon seit Jahren mal aufgefallen. Also den habe ich mal immer wieder auftauchen sehen in der Empfehlungsliste von Prime oder beim Durchgucken tauchte der Titel immer so auf. Und ich dachte mir halt, schon wieder so ein Dschungel-Action-Zeug. Weil das hatten wir schon sehr oft. Also im Dschungel wird irgendwie viel gemacht bei uns. Und Diamanten hatten wir auch schon, also wie beim Whitefire und so.
Und aber das ist dieselbe Geschichte. Whitefire, ja, wird uns auch ständig angezeigt, weißt du wieder, ja, nee, komm, bla. Und dann guckst du mal rein und es ist das Beste, was es gibt.
Ja, und hier ist es so, ich dachte immer, es wäre halt auch wieder so ein Dschungel-Action-Zeug, wo die halt irgendwelche Diamanten dort finden müssen und dann irgendwie durchschlagen, kämpfen, was weiß ich, vielleicht noch irgendwie Kannibalen, Zombies oder irgendwie sowas dabei. Nö. Es ist eine Actionkomödie. Es ist eine 80er Jahre italienische Actionkomödie mit Franco Nero. Auch eine Premiere für uns, dass wir den mal bei uns haben. Ja, habe ich mich auch gefreut. So die italienische B-Movie-Seite. Regie führte Tommaso Dazzi, der auch solche viele Filme gemacht hat. Barbara De Rossi spielt die weibliche Hauptrolle. Und kennen wir sonst noch jemand davon?
Nö.
Was interessiert uns das?
Alles irgendwelche Gesichter. Also einige von denen waren wirklich hässlich, das muss man mal sagen.
Nee, ist ja nur mal also realistisch, grad, kann ich immer nur schöne Leute geben.
Ja, aber also gerade die Handlanger, also Freunde, aber da komme ich später noch dazu.
Ja, worum geht's eigentlich? Also, Wie wir gerade gehört haben, was wir am Anfang parodierten, geschieht auch dort im Filme. Es geht um eine junge Dame, die ist Schauspielerin. Die ist schon ein bisschen, sag mal, zu alt, um eigentlich die Julia zu spielen, ist aber trotzdem gerade in einer Produktion von Romeo und Julia unterwegs, was schon ein bisschen heißer sein soll und hat sie keine Lust drauf, weil das heute wahre Gefühle nicht irgendwie so darstellt, was weiß ich. Und dann kriegt sie just ein Telegramm und sie, boah, ich könnte mich halt am Arsch lecken, ich gehe nach Kolumbien. Also, denn in Kolumbien, da wird irgendwie nach Diamanten geschürft, gesucht und ihre Familie ist dort schon länger involviert, da kommt sie irgendwie her, war aber schon jahrelang nicht mehr dort und ja, irgendwie alle tot dort. Sie kriegen quasi was geerbt und gleichzeitig ist Franco Nero als Seemann dort in diesem Örtchen, wo das alles stattfindet, an Land gegangen und er hat sich $10,000 zusammengespart, weil er nämlich eine Bar auf Tahiti aufmachen will. Das ist ihm ganz wichtig. Das ist erstmal das eine. So, und es gibt dort einen bösen Colonello. Der Colonello, der ist der eigentliche Diamantenschürfer dort, der die ganzen Menschen böse ausbeutet und auch die, ja, mit denen ganz, ganz mies umgeht. Und er hätte gerne die Konzession, die Dame nun erben soll. Und jetzt kann ich das Ganze so ein bisschen ausführen und sowas, aber glücklicherweise gibt es den Anwalt der Familie, der die Dame da ein bisschen rumführt auf ihrem ehemaligen Anweisen und der uns mal kurz die Handlung und die wichtigsten Plotpoints mal voraussagt.
Ja, das Haus ist auch nicht mehr so, wie Sie es als Kind gekannt haben. Jedenfalls ist es neben der Konzession alles, was Ihnen Ihr Vater hinterlassen hat. Ihnen und Don Francisco Ruiz de Valverde.
Mir und wem noch?
Wem noch? Don Francisco Ruiz de Valverde, Ihrem Bruder. Sie haben doch gewusst, dass Sie einen Bruder haben, oder? Versuchen Sie, das Geld aufzutreiben. Sie haben 3 Tage Zeit. Ich werde am Freitag wieder in der Stadt sein. Das heißt, Sie haben Zeit bis Freitagmittag 12 Uhr. Ich erwarte Sie dann mit dem Geld in meinem Büro. Tag, Paco. Also, bis Freitag.
Tag, Paco. Und Paco ist ein kleiner Junge. Der ist nicht mehr so klein. Der ist sowieso 13, hätte ich gesagt. 14. Der lebt da halt. Und das ist nicht nur Paco. Das ist Don Francisco de Juala del Valverde. Also sein, der Bruder.
Jetzt nimm mir doch nicht das Highlight schon vorweg. Genau.
Ah, egal. Ich habe nichts gesagt. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Also, wir brauchen eine Konzession und wir brauchen $10,000. Wer hat $10,000? Franco Nero. Das heißt, diese beiden Handlungsstränge werden zusammengeführt, um eine Lösung herbeizuführen für das eigentliche Problem. Und wie das geschieht, das ist die eigentliche Handlung des Filmes. Nämlich mit Verfolgungsjagden, Rumgeballer und ein bisschen Schleppstick mitten im Dschungel drin. Und dann gibt es noch ein bisschen Bumsparty. Aber dazu kommen wir noch.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Müssen noch was weiter sagen?
Nee, also es gibt halt eben noch so eine böse Truppe, also was ja die örtlichen Diamantenschürfer sind sozusagen, oder zumindest die halt eben da so
Ausbeuter, die ja Diamantenschürfer.
Ja, genau. Und die wollen natürlich diese Mine haben und die sind natürlich da auch mit involviert und wollen natürlich jetzt verhindern, dass sie halt eben bis Freitag 12 Uhr halt diese 10.000 Dollar das sozusagen zusammenkriegt, weil die wollen ja die Mine für sich haben. So, die stressen da auch immer die ganze Zeit rum, aber auch nur so halb. Also irgendwie, auf der einen Seite zerkloppen sie irgendwie alle und fangen Streit an und gehen sogar über, also möchten sogar über Leichen gehen, möchte man meinen. Und auf der anderen Seite halten sie sich aber so ein bisschen trotzdem an Gesetzlichkeiten. So. Also es ist ganz, ganz komisch.
Ja, hat ja irgendwie, also irgendwie auch so ein bisschen alles gechillter. Also so ein bisschen Siesta hier und Ausruhen da. Aber gut, wollen wir dann gleich in die Highlights einsteigen?
Ja, bitte.
Okay, gut. Also, die Highlights in diesem Film. Das fängt schon ganz vorne an. Nämlich, der Film geht los und es ertönt auf einmal Papa Chico. Dieser Popsong. Ja. Ich dachte nur, was? Das ist aus dem Film? Also der Film ist von 1987 und auf einmal kommt dann Papa Chico. Und dieser Drecksong bleibt einfach noch einen Tag lang im Kopf.
Und dieser Dreck kommt ja dreimal im Film, ne? Und immer zu den unpassendsten Stellen.
Ja. Ach ja. Und ich habe erst gedacht, hä? Ich hab mir so hingehört und dachte, was ist denn das für ein Englisch? Und dann habe ich mal extra die Originalversion angehört, es ist schon das Gleiche. Aber so mit der Tonklang für mich auch, also als ob es irgendwie die Demo-Version von dem Song gewesen wäre.
Es würde mich nicht mal wundern, wenn sie irgendwie die ganzen Rechte nicht so richtig gekriegt haben und gesagt haben, hier so, Pepe, mach mal bitte uns irgendwie so eine Art Rip-Off davon, irgendwie so ein Cover.
Das kann aber auch von der schlechten Qualität der Kopie liegen. Also
ja, wirklich, ja.
Ist nicht wieder eine tolle remasterte Version, sondern eine schöne, einfach von der VHS abgezogene. Zumindest erscheint es mir so.
Ja.
Schöne 4:3 auch. Ja, und am Anfang werden wir erstmal eingeführt zu den Bösen, die ihr so böses Werk treiben, weil damit lassen so arme Leute da im, es ist auch sogar diese gechillte Musik, Papa Chico, la la, und dann siehst du halt Leute, die da knechten müssen am Fluss, um dort Diamanten zu schürfen.
Die so teilweise auch geschlagen werden, so vom Weiten irgendwie. Ja. Da läuft das einer lang, da wird so ein Arschtritt da irgendwie, okay, mach das jetzt hier.
Da, aber fröhlich bleiben. Ich wusste nicht, dass man Diamanten im Fluss schürfen kann. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich schöne Whitefire-Vibes gehabt, denn auch hier ist es so, dass Leute Diamanten klauen wollen. Und auch hier ist es so, dass dann die Bösen rigoros dagegen vorgehen und dann mal hier schön auf die Fresse geben und dem dann Öl einflößen.
Was aussah wie trotzdem wie Bier oder sowas
halt. Ja, was wohl irgendwie dazu führen soll, entweder dass er dann kotzen muss oder dass er es ausscheißt.
Ist tatsächlich auch so. Also wenn du zu viel Öl, also das haben sie uns auch mal gesagt, weil irgend so ein dummer Azubi bei uns in der Schweiz meinte mal irgendwie so, ja, das trinkt doch halt Öl. So, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund. Dann hat ihm unser Frankfurter erstmal erklärt gehabt, dass du dann kotzen musst und dass du dann auch an deiner Kotze ersticken kannst, weil wenn du zu viel Öl halt säufst, ist ja alles schön glitschig und rutschig in deiner Speiseröhre und dann kommt die Kotze nicht nach oben und du erstickst an dem Scheiß.
Schön.
Ja, also es ist auch ein ekelhafter Tod tatsächlich.
Da kriegst du aber nicht den Diamanten, ist auch dumm.
Du, keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall haben es die Leute dort halt nicht gut, weil der böse Colonello halt so alle unterdrückt. Und dann gibt es auch noch so eine Szene, wo die dann ihre Diamanten, die sie am Tag gefunden haben, hinbringen und dann schätzen lassen.
Das ist auch geil. Das sind 3 Karat. Das sind keine 3 Karat. Doch, das sind 3 Karat. Verpiss dich. Und er so. Und du hörst es ja immer bei jedem diskutiert, die mit dir rum. Und das ist das Edward so. Verpiss dich jetzt.
Der Böse wird ja so schön böse. Er hat so eine Lilienblüte, an die er dann immer so schnuppern kann. Und die anderen, das fand ich auch sehr schön. Da kommen wir noch dazu. Also es wird gleich erklärt, er kann es nicht leiden, wenn irgendwie Zigarrengeruch ihm seinen Lilienduft vermiest und tut seine Bande da erstmal ein bisschen zurechtweisen. Die Bande ist auch super. Das ist irgendwie so ein, der am Stock geht.
Auch ja, große Hilfe. Fett ist und irgendwie scheinbar in seiner Jugend Boxer war, weil er hat so eine Boxernase, die schon mehrmals irgendwie krummgeschlagen wurde.
Ja, ist doch mal realistisch, ne?
Ja, der war, nee, trotzdem, der hat auch nichts drauf gehabt. So. Mhm.
Ja, und dann halt noch so ein komischer Typ, der mir so der halbe, also Kokain-Quackmeier, so sieht der.
Ja, aus. Ja. So ein Hawaii-Hemd irgendwie, aber Spargeltarz an. Und immer so ekelhaft so zurückgekämmte Haare irgendwie so nass zurückgekämmt.
Dann lernen wir unsere Kollegin, wie hieß sie nochmal?
Vanessa.
Vanessa, gespielt von Barbara Deros, die kennen, die halt irgendwie ein bisschen Shakespeare macht da. Also Schauspielerin in New York, nicht besonders erfolgreich, legt sich mit dem Regisseur an, der irgendwie in so eine heiße, sexy Version will, aber sie will mehr so der Gefühle. Und der Hauptdarsteller grabbelt sie auch an, und dann kriegt sie eben das Telegramm und sagt dann, haha, macht's gut, ihr Trottel, ich hau ab. Du denkst erstmal, okay, war das Telegramm so ausführlich? Was man halt so macht. Und dann fliegt sie eben nach irgendwie Kolumbien. Hat irgendwie kein Geld, aber genug, um sich dann so ein Ticket zu leisten. Und dann wird eben erklärt, dass sie da schon eigentlich herkommt oder zumindest ihr Vater und so, aber die alle nicht mehr lange, schon lange nicht mehr gesehen hat und der Vater ist nun tot. Deswegen freut sie sich auch so, keine Ahnung, und erbt eben da. Ja, was ich ganz schön fand, ist irgendwie, dass halt das, was wir vorhin gehört haben, diese Szene, wo sie dann erstmal erklärt, ja, wo kriege ich jetzt die $10,000 her? Da gibt es einen Schnitt. Und dann sind wir bei Franco Nero auf dem Schiff, wie er gerade runterkommt und sein Geld zählt. $10,000 habe ich mir zusammengespart. Doch, ey, Montage, die Sinn macht, sehr schön. Vielen Dank. Und ja, dann geht's so. Ich weiß nicht, ob es ein Highlight oder ein Lowlight ist. Also, das gibt halt Franco Nero, der ist so der bärbeißige, bärtige Schweiger. Also, der spricht nicht viel, ist aber so der coole Typ. Und dann ein Kumpel, Miguel. Mögen wir Miguel?
Nee, Miguel mögen wir gar nicht. Miguel ist bei mir ein Lowlight.
Okay.
Aber sowas von, dieses Stück Scheiße, ey. Der ist mir an Minute 1 ist der mir auf den Sack gegangen, weil der den auch die ganze Zeit voll labert. Naja, kommen wir später bei den Lowlights.
Der Schauspieler hat mir ein bisschen leid getan, weil der immer so super fröhlich macht. Ey, komm, wir müssen los, haben sechs Monate waren wir auf See, haben keine Muchacha gehabt, gehen wir los. Dicke. Hier sind nicht deine $10,000, davon kann man was kaufen. Hier kann man Diamanten kaufen, dann verkaufen die fürs Fünffache in Europa, bla 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 bla.
Aber das will er ja nicht, der will ja im Endeffekt das Geld investieren in eine Bar in Tahiti, glaube ich, irgendwie. Genau. So, warum es auch genau die sein soll, das wird im Film nie wieder erklärt. Er zeigt irgendwie mal ein Foto, aber es interessiert irgendwie dann aber keinen mehr.
Ja.
Und so ein erstes Highlight für mich ist eigentlich dieses Namenwirrwarr. Du hast es schon gesagt gehabt, aber es wird ja dann quasi der Bruder von ihr, von Vanessa, vorgestellt. Der kommt dann so auf sie zu und sagt so, ja, mein Name ist Don Francesco Luis de Valverde. Und wie soll ich mir das jetzt merken? Nenn mich einfach Paco. Hä? Das ist wie irgendwie, da kommt einer auf dich zu, ja, ich bin Klaus Steven Chaberus von Falkenstein sozusagen halt, aber nenn mich Günther.
So. Nenn mich Gigi.
Nenn mich Gigi, genau. So. Weißt du, wo ich mir wo kommt denn der Name Paco her? Der hat ja doch mit dem anderen Scheiß nichts zu tun. So. Und die nennen den ja auch immer alles, alle De Valverde irgendwie so. Dann nennen die doch von vornherein De Valverde. Was soll das denn?
Ja, diese ganze Plantage, oder nicht Plantage, aber dieses Herrenhaus, was Fatih dort hatte, das ist aber auch so geil. Das ist so völlig runtergekommen. Da ist irgendwie noch die Haushälterin, Schrägstrich, was mich Gouvernante oder so, ich weiß es nicht.
Ja, ist oder halt da. Schamanin, keine Ahnung, das kommt ja später auch noch hinzu. Und wer mir am meisten leid war, Alfonso. Oder Alfonsin heißt er, glaube ich, irgendwie. Das ist so ein armer, wir nennen ihn mal Butler oder Haushaltshilfe.
Ah, nee, der ist irgendwie so, der hilft halt mit.
Hausmeister, weiß ich nicht.
Naja, er ist offensichtlich geistig etwas zurückgeblieben. Oder wie man das auch, ich weiß nicht, wie politisch korrekt man das heute nennt. Geistig etwas behindert. Oder hat eine geistige Behinderung, so. Und hat Zähne wie Freddie Mercury und ist immer voll nett und so. Und dann
haben sie ja auch noch so synchronisiert, das tat mir so leid, ne? Oh. Der spricht wohl die ganze Zeit. Und ich denke mir so, ich lass doch den armen Mann in Ruhe, was soll das denn? Also wirklich.
Ja, da hast du irgendwie diese Mamacita oder was? Nee, die heißt nicht so, das ist eine andere, die kommt auch nochmal. Naja, und das ist irgendwie so eine, da hatte ich auch so ein bisschen rassistische Vibes, so diese Mammy, eine etwas beleibtere Schwarze, die halt immer fröhlich ist und, ist das nicht schön hier und schön, dass du wieder da bist. Und so, okay, zum Glück bist du keine Sklavin. Hat schon so leichte Vibes, so Südstaatenfilm.
Ja, aber trotzdem, so ganz wäre ich mir da nicht so sicher, sage ich ganz ehrlich. So, vielleicht ist es ja wirklich nicht nur die Angestellte, naja.
Ja, aber auf jeden Fall ist es aber auch nochmal alles Klischee mit drin, weil sie ist auch noch so ein Magical Negro, also so klischee-mäßig.
Furchtbar, wirklich, aber zu dem dummen Spiegel komme ich später auch noch.
Spiegel, das ist super und auch scheiße zugleich, dass man
das.
auf jeden Fall ist jetzt so ein bisschen das Problem. Die junge Dame, die hat keine $10,000, um die Konzession zu kaufen, aber sie hätte halt gern die ganze Kohle so, oder dieses Zeug geerbt, weil die ist ja schlau, die ist Schauspielerin. Das Einzige, woran sie denken kann, ist, mit diesem ganzen Besitz hier, kann ich mir davon ein Theater in New York kaufen? Okay, du könntest auch nett hier in der Sonne liegen.
Aber ja, nein. Sie lebt halt für die Kunst, ne, so nach dem Motto. Aber ich denke mir halt auch so, ey, du hast eine verdammte Diamantenmine. Du kannst sie richtig Reibach machen. Ja. So, verkauf das doch nicht.
Mach hier ein Theater auf. Hier wissen die Leute nicht, was für eine schlechte Schauspielerin du bist.
Exakt. Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt gehabt, als wir noch bei der Theaterszene sind sozusagen so. Übertreibt dies nicht ein bisschen? Ich meine, also ja, okay, er krabbelt sie halt am Hintern an, das ist jetzt nicht geil, sehe ich ein. Aber ich meine, bei Romeo und Julia gibt es doch Küsse. Also der war das ja schon zu viel, dass die sich küssen müssen so. Aber in dem Stück küssen die sich doch. Also finde mal heute eine Theaterdarstellerin, die sagt so, also anfassen und küssen, das nö.
Es geht um die Integrität der Rolle. Und sie kann auch Männer nicht leiden irgendwie. Die haben ihr viel Böses getan. Was man dann auch, dann, um all diese Dinge zusammenzufassen, sie fragt dann nämlich mal beim Paco nach, wie das hier eigentlich alles so läuft.
Gibt es in unserem Teil des Flusses überhaupt Diamanten?
Was glaubst du, wo ich den daher habe?
Dann gehört die Hälfte des Diamanten mir.
Theoretisch ja. Minus zunächst einmal meine 50%. Dann noch 25% Finderlohn und dann noch 5%
Schon gut, einverstanden, ich verstehe. Ihr seid alle gleich, wirklich. Ob groß oder klein. Ihr seid Männer, ihr kennt nur eure Interessen und sonst nichts, basta.
Auf wen bist du denn jetzt sauer?
Ich weiß schon, auf wen. Okay. Ich nehme deinen Vorschlag an.
Du blöde Kuh.
Wahrscheinlich war sie auf Papa, das wird ja auch nie ergründet. Ne? Die hat das beste Verhältnis zu ihrem Vater gehabt. So. Und ich weiß nicht, was da mal vorgefallen ist im Endeffekt, aber ich gehe fast davon aus, dass er ja wahrscheinlich irgendwie, sie wollte wahrscheinlich so 50-50 oder mehr als ihr Zustand so nach dem Motto. Dann hat er gesagt gehabt, nee, du gehst erstmal arbeiten, du lernst jetzt erstmal was Gescheites und so, und jetzt musst du sie auf eigene Beine stellen. Das ist natürlich nicht so ganz geglückt, deswegen kotzt du so ein bisschen.
Na, mir kommt es eher so vor, als hätte sie irgendwie gesagt, ich will Schauspielerin werden und ich will nach New York und berühmt werden und sagt, nein, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Ist aber auch egal, weil das ist alles nicht mehr wichtig.
Nee, gar nicht.
So, und wie der Paco hat, der ist ja ein bisschen der Schlaue, der hat also quasi einen Diamanten gefunden, so, der ziemlich groß ist und auch schon geschliffen aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, ob Diamanten im Fluss gibt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ist das nicht Gold,
was man im Fluss sucht? Ja, und die haben ja eine Mine, so. Und ich hätte jetzt gesagt gehabt, vielleicht das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, dass die Bösen da sozusagen halt hoffen, weil du musst ja auch in der Mine mit Wasser arbeiten, dass die halt rausgespült werden und deswegen wollen sie, um nicht mehr quasi im Teich die ganze Zeit zu suchen, sondern richtig an die Quelle zu kommen, diese Mine haben, so. Aber es wird halt nicht so richtig erklärt.
Naja, auf jeden Fall hat Paco eine tolle Idee. Er nimmt den Diamanten mit und denkt, er könnte ihn verhökern für genau die $10,000. Die holen sich die Konzession. Supidubi, dann kann der schwer bewaffnete Supergangster, der sowieso alles hier im Griff hat, nichts mehr gegen uns tun. Hada! macht er noch ein bisschen Tierquälerei, weil er hat die Idee, das können wir ja einem Huhn verstecken, den Diamanten. Der tut also einen Huhn nehmen und man sieht es nicht ganz, also es wird nicht so ganz gemacht, aber es soll wohl so angedeutet sein, dass er dem Huhn quasi den Diamanten runterwirkt, um es dann mitzunehmen und weiß nicht, wie er den Diamanten wieder hochholt. Da war ich mal so.
Entweder scheißt es das Vieh aus oder schlachten.
Ja, und da hat es auch immer so gleich griffbereit. Es war nicht schön. Sagen wir mal so, ist vielleicht ein bisschen realistisch, aber schön war es nicht. Aber danach gab es gleich wieder Menschenquälerei, da war ich dann wieder Hurra! Weil da kommen nämlich die Gangster-Gehilfen und fragen erstmal so auf dieser Plantage, auf diesem Anwesen rum, irgendwie, was hier los ist und so. Und das ist so geil. Geh zu dem Typen hin. Hast du jemanden gesehen? Hier ist so ein Junge, der ist irgendwie weggelaufen mit seinem Huhn. Und wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Und dann fangen die den an zusammen. Was, du weißt es nicht? Hier,
und dann schlagen die den zusammen. Ich dachte, was soll das denn jetzt? Der hat euch doch eine Antwort gegeben und auch noch eine Befriedigung. Und ihr wamst den zusammen. Was seid ihr denn für Arschlöcher?
Die sieht so, wie das zum ersten Mal in einem Film mitspielt. Der hat doch noch so einen Stock, ja, dieser Gehstock. Der fängt erstmal an, auf den einzuschlagen wie so ein altes Weib.
Ah, diese Typen, ich habe die ganze Zeit immer so gedacht gehabt, das könnten doch die örtliche Sauftruppe sein, die immer Stress tut. Die sind immer halb besoffen, aber wenn sie besoffen sind, sind sie besonders aggressiv und fangen dann mit jedem einfach Streit an, weil die halt auch so versoffen aussehen.
Ach ja, da gehen sie halt alle zum Hafen und da begeben wir halt Miguel und Francis, Franco Nero heißt Francis in dem Film.
Ja.
Big Stretch. Auf jeden Fall, Miguel bequatscht halt die ganze Zeit, dass er irgendwie ihm das Geld geben soll. Franco Nero soll ihm das Geld geben, damit er halt Diamanten kaufen kann. Kennt halt die Leute da. Aber Franco Nero ist eigentlich nur auf dem Weg zur Post, weil er dort das Geld aufgeben will, damit es dann transferiert wird an den tahitianischen Notar oder sowas.
Ja, ja.
Und irgendwie ist halt gerade Siesta. Dumm gelaufen. Sind dann andere Länder, andere Sitten, kann das Geld nicht loswerden. Also was machen wir? Gehen erstmal schön saufen am Mittag. Und machen sich dann auf in eine Bar und da gibt es erstmal eine hübsche Barschlägerei. A la Bud Spencer und Terence Super. Hill. Und da ist eine Frau, die halt dann auch angegriffen wird und die dann halt so richtig schöne Bud Spencer Backpfeifen verteilt. Dachte mir, das ist die Frau, die der immer haben hätte sollen in seinen Filmen. Der wäre auf die Knie gegangen, hätte sie gleich gebeten, an Ort und Stelle zu heiraten.
Ja. Ja, diese Bar-Szene ist großartig so, weil Miguel, der ist ja irgendwie, der bequatscht ihn ja die ganze Zeit so und bla und Zeug und eigentlich will er ja von dem Geld auch nichts irgendwie an Ausgaben machen und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, der stößt Miguel weg. Und weil er das gemacht hat, dann fällt der Miguel irgendwie bei so einem Typen ran, der fühlt sich gleich provoziert und dann geht das mal, dann gibt es das mal richtig überall aufs Maul.
Ja.
Der Francis wird irgendwie auch nach hinten geschubst, knallt gegen so einen Balken und ist erstmal ohnmächtig. Währenddessen kloppen sich alle in der Bar und dann wird halt eben die Dame halt irgendwie auch noch angerempelt, die fängt dann an eben auch all die Leute zu vermöbeln. Und während die sich da kloppen, gibt es ja einen Haufen Leute, die drumherum weiter tanzen. Das fand ich halt so geil. Die tanzen da, andere prügeln sich irgendwie, also das reges Treiben da drin.
Jetzt haben wir die Anweisung gekriegt, ja, guckt denen mal zu. Oder nee, ihr müsst nur tanzen. So, die anderen schlagen sich halt und denken, okay, wir müssen weiter tanzen.
Ist ganz gesagt, ehrlich, dafür kamen die Ideen her für die Hintergründe bei Street Fighter. Da hast du ja auch mal irgendwelche Leute, die im Hintergrund irgendwelche Sachen noch machen, sozusagen, die prügeln sich da vorne.
Ja, auf jeden Fall ist so, die Ohnmacht von Franco Nero nutzt Miguel aus, ihm das Geld abzunehmen und dann schnell mit Paco ein Geschäft zu machen. In irgendeinem Hinterhof. Und die Gangster aber hinterher, und dieser Miguel steht dann halt da mit seinem Diamanten, oh, ich hab's geschafft, und küsst ihn so, dass das alle sehen. Miguel ist halt schlau und merkt, oh, da kommt Ärger und haut dann noch ab. Und die Gangster hauen erstmal Miguel zusammen und klauen dem den Diamanten. So.
Samt dem Geld.
Da haben sie auch dem Paco das Geld schon geklaut an der Stelle?
Nee, noch nicht. Das ist erst später. Genau, ja. Erst später.
Ja, aber erstmal, also Franco Nero ist komplett blank. Sein Geld ist weg und das, was für das Geld gekriegt hätte, ist auch weg. Dumme Scheiße. So. Und dann ist er erstmal hinterher und dann ist er in einem Bus. Oder? Da hinten ist er im Bus, ja.
Der Bus. Okay, jetzt geht's weiter. Also, Paco haut halt eben im Bus ab. So, die Gangster hinterher, weil sie auch so nicht. Und Francis ist sozusagen auch dran. Das ist ja auch so ein Bus, wo du quasi halt noch so eine Leiter hinten dran hast.
Ach ja, genau.
Und dann klettert der während der Fahrt rein. Also, es hat erstmal nicht bezahlt. Das ist schon das Erste. Und die Leute innen drinne helfen dem auch noch so. Ja, gleich hast du es geklappt, Senior. Gleich hast du es geschafft. So. Dann ist der drinne und dann fängt jeder an, dem irgendwie zu blaren, dass der dir irgendwas kaufen soll. So, hey, Senior, willst du kaufen? Hey, ich kann dir einen Urwald, kann ich dir. Willst du einen Urwald kaufen? Nein. Ja. Will ich nicht. Ja. Ich habe auch ein Pferd. Ja, brauche ich nicht so. Willst du einen Sattel haben? Nee. Es ist wirklich jeder. Und ich habe immer, der wirklich wie so ein Tourist, der genervt ist, dass jeder hier ankommt, dem irgendwas andrehen will.
Ja, der ist auch noch so ein super Schauspieler. Und dann hockt einer daneben und spielt Flöte, der nicht Flöte spielen kann. Ja. Ich würde den Bus anzünden. Einfach nur aus Prinzip.
Und dann holen die den ja ein, im Endeffekt die Gangster sozusagen, alle müssen aussteigen und dann klaut die zwei ja dem Paco halt das Geld und Francis ist halt sauer sozusagen, aber sie haben eine Waffe dabei, deswegen hauen sie ab. So, was macht Francis? Der schnappt sich den Bus und fährt hinterher.
Ja.
Und dann kommt aus, das behalten wir bitte im Hinterkopf in dem Bus, weil es wird nämlich jetzt zum Running Gang. So. Der haut mit dem Bus ab, Paco auch noch mit in den Bus sozusagen halt und der Busfahrer schreit so der, du Hurensohn und so und droht ihm im Endeffekt so.
Und dann kommt der Polizist mit seinem Motorrad und der Busfahrer klaut dann dem Polizisten das Motorrad und den.
Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es ist, ich glaube irgendwie der Bus hat einen Platten oder so und ich glaube, die schießen den Platten, das heißt, der muss anhalten, dann kommt gerade der Busfahrer an mit dem Motorrad und belöffelt, ja, du hast meinen Bus geklaut und den Polizisten hast du aufs Motorrad geklaut. Ich so, Moment, das warst du doch gerade. Du Arschloch. Und dann klaut er dem das Motorrad und fährt auch wieder weg. dieser Busfahrer hat mich tatsächlich an hier den, also den wirst du jetzt nicht kennen, aber von Avatar, also hier The Last Airbender, da gibt es so einen, in so einer Stadt gibt es immer so einen Verkäufer, der immer so Kopfsalat dabei hat.
Aha.
Und der wird ständig von der Truppe von Aang und seinen Leuten, wird der ständig quasi sein Verkaufswagen kaputt gemacht. So. Und der sagt, meine Kohlköpfe. Und das Letzte ist dann halt auch so ein geiles Ding sozusagen, dass da irgendwie so ein Tier ist, was halt wieder diesen Wagen kaputt macht. Und der sagt, meine Kohlköpfe. Und dieses Vieh halt irgendwie so einen Kohlkopf gerade so, der sagt, ach komm, was soll's. Und so habe ich mir den Busfahrer vorgestellt. Ständig wird der Bus von dem geklaut.
Naja, das Schöne ist, da fährt er so halt so ein bisschen lang und die Action-Szene, auf einmal sind wir wieder zurück auf dem Anwesen. Und aus irgendeinem Grund möchte Vanessa abreisen. Das hört sich dann so an.
Was machst du denn, mein Schatz?
Ich fahre ab. Und wieso, meine Liebe? Wieso? Weil ich hergekommen bin.
Ich bringe dir was zu trinken. Es ist Tee. In der Lieblingstasse deines Papas.
Mein Vater. Ich möchte nichts mehr von ihm hören. Nicht mal seinen Namen. Ich weiß schon, wieso ich Männer nicht traue.
Aber er hat dich geliebt. Ich weiß, dass er dich geliebt hat. Und deswegen darfst du nicht weggehen.
Habe ich irgendwas dazwischen verpasst?
Ich fahre ab. Warum? Weil ich gekommen bin. Oh Gott, ey, dann, meine Fresse.
Und dann passiert die weirdeste Szene überhaupt. Weil dann ist es nämlich so, dass die, diese Haushaltshelferin, ich weiß den Namen nicht mehr, tut mir leid, die sagt dann, nein, guck doch mal genauer hin. Und dann grinst sowieso die ganze Zeit so furchtbar, grinst dann so und sagt, guck mal darüber, da ist der Spiegel. Und dann guckt sie hin und auf dem Spiegel sehen wir auf einmal Franco Nero. Und dann, hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann Schnitt, dann sehen wir die Szene, die wir gerade im Spiegel gesehen haben, in groß. Und Franco Nero bremst, weil er hat auch das gesehen, was im Spiegel war. Weil er dachte, da sind zwei Frauen, die er beinahe überfahren würde. Also die Verfolgungsjagd wird sozusagen jäh unterbrochen durch diesen magischen Spiegel, den die Haushälterin da hat. Und du denkst dir, what, ein magischer Spiegel? Gehen wir jetzt in ganz andere Sphären, magischer Realismus? Nö, das Ding ist einfach da. Das ist einfach der Fernseher von der Haushälterin, weil die sonst nichts zu gucken hat. Tut die Leuten nachspionieren, wie die hier vom Knutschen sind.
Die guckt die frühe Version von Liebessünden unter Palmen.
Ja. Und dann, ja, also die Gangster sind jetzt in das Büro von dem Colonello gegangen. Und dann haben wir wirklich wieder so eine... So, also dann denkt sich Franco Nero, oh, jetzt hau ich den mal so aufs Maul, jetzt habe ich die gefunden. Geht dann rein in das Büro und die wamsen ihn gleich wieder raus.
Das macht er ja dreimal, weißt du, und das muss ja, also das wird uns nur dreimal gezeigt, aber Paco sagt ja irgendwie so, ja, das macht er schon die ganze Zeit.
Ja, aber plötzlich hat nämlich Vanessa doch wieder nicht Lust abzureisen, sondern ist dann da und will dem helfen. Und du weißt auch nicht, warum jetzt auf einmal, wo die herkam und was jetzt los ist. Es wird sehr merkwürdig hier. Alles hat auf einmal so eine ganz komische Zeit. Es ist irgendwie so, als hätten die aus irgendwelchen Szenen was zusammengeschnitten, was eigentlich gar nicht zusammengehört.
Das Ding ist ja vor allem, die gehen ja kurz wieder auf das Anwesen zurück, da macht er sich halt frisch und will ihr irgendwie erklären, was es hier mit dieser komischen hier Bar of Tahiti halt auf sich hat und will das Foto zeigen. Warte jetzt nicht, jetzt gerade nicht, interessiert mich. Und wie von der Tarantel geschaut, steht sie auf, geht weg und er denkt, was ist denn jetzt los sozusagen? Und dann schnitt, dann siehst du, wie sie auf einmal mit einer Schrotflinte halt eben zu diesem Büro von diesem Cornello da irgendwie geht und die halt bedroht, dass die Gefäß den Diamanten und die Kohlen wieder geben sollen. Und der so, ja, sie schießt ja trotzdem nicht und blablabla. Und dann knallt die irgendwie auf so ein Pulverfass, was in der Ecke steht. Und ich dachte, das kann auch schief gehen, Freunde. Und das ganze Ding geht irgendwie hoch.
Die rennt mit dem. Das geht ja nur schief. Das war echt so, also... Die geht da hin, um quasi dem Gangster zu sagen, was jetzt Phase ist. Sie will das wieder alles wieder haben. Und er sagt sich, ne, wir können doch halbe machen. Und sie traut ihm nicht. Und dann sagt er, naja, das ist doch schon rostig hier, die Flinte von deinem Vati. Und dann sagt sie, nee, der funktioniert noch super. Und dann denkst du, okay, bringt sie ihn jetzt um? Was passiert jetzt hier? Nee, da steht eine Kiste, da steht Explosives drauf. Und die schießt drauf. Und alle sind ja nur einen Meter von diesem Ding weg. Ist das jetzt hier wie bei Breaking Bad am Ende von der ersten Staffel, wo dann die alle in die Luft jagen und so? Das ganze Ding fliegt einfach in die Luft. Und die haben alle nur so eine kleine Kratzer davon getragen.
Das ist ja wie in so einem Cartoon, ne? Die haben halt irgendwie schwarze Köpfe und das war's.
Ja, auch nicht mal viel. Ich dachte, wirklich kommen jetzt raus, so die Haare stehen ab und alle schwarz vor Ruß und ist nichts weiter passiert. Nein. Einfach hat die nur alles mal in die Luft gejagt und jetzt sind wir genauso schlau wie vorher.
Ja, sie hat jetzt im Endeffekt die Kohlen wieder und auch den Stein und dann sollen rennen die denen ja im Endeffekt hinterher und jetzt beginnt ja so die ganze Zeit dieses halt irgendwie Francis und Vanessa streiten sich darum, wer kriegt jetzt das Geld sozusagen.
Ja.
Weil sie will ja, sie ist ja jetzt in dem Glauben oder beziehungsweise das ist ja so generell, wovon man ausgegangen ist, er hat ja den Diamanten gekauft so und er ist dem Glauben, nee, ich habe den nicht gekauft, das war wenn dann überhaupt Miguel und der hat auch nicht meine Erlaubnis gekriegt, ich will jetzt meine Kohlen wieder haben, so.
Ja.
Und so ist das dann die ganze Zeit, dass die eigentlich immer sich gegenseitig versuchen, das Geld wegzunehmen und vor den Typen abhauen.
Genau, das ist mal das Erste. Die rennen vor den Typen weg, dann durch den Dschungel und dann haben wir wieder wie so eine Szene wie bei American Ninja oder American Fighter. Ah, ich habe meinen Schuh verloren, meinen hochhackigen. Ja. Ist doch scheißegal, los, komm mit. Und dann hat sie erstmal nichts Besseres zu tun, als vor dem wegzulaufen und sagen, Hilfe, Hilfe, helft mir. Da kommen zufälligerweise die Gangstergehilfen wieder vorbei. Und haben sie, hast du sie gehen, da sind sie, los hinterher. Hat die gerade uns um Hilfe gebeten? Ja, ich weiß auch nicht. Na gut, gehen wir halt mal hin. Und dann gibt es halt nochmal Verfolgungsjagd durch den Dschungel. Und dann tappen Francis und Vanessa in eine Falle. Denkst du, okay, haben die jetzt hier extra Fallen aufgestellt? Nee, also die Falle schnappt zu, die sind in so einem großen Netz gefangen, Baum hoch, wie man es halt so kennt, aus Cartoons und Star Wars. Und die Gangster können die dann nicht finden, weil die so hoch oben sind. Kommen die nicht auf die Idee, mal nach oben zu gucken? Und die Gangster finden nicht, gehen weg. Und dann, was passiert jetzt? Ja, sind die erstmal die ganze Nacht lang in diesem dummen Netz gefangen. Weil das soll sich scheinbar so ein bisschen Liebe zwischen den beiden entwickeln. Die finden auch keinen Weg, das aus dem Netz rauszukommen.
Ja, vor allem der Zeit guckt, da wird er hier die Haushälterin, da wird er im Spiegel halt, wie die zwei sich da näher kommen.
Ja, also sie weiß Bescheid ungefähr, wo die sind. Und sagt auch irgendwie, glaube ich, dem Paco Bescheid. Aber das ist irgendwie egal, weil die denken sich, ja, wenn die dort gefangen sind, dann müssen die schon ins nächste Dorf gehen, das da dort in der Nähe ist. Nur warten wir einfach ein bisschen. Also sehr merkwürdig. Und dann wird es dann auch geiler, weil dann kommt am nächsten Morgen ein Jaguarjäger. Der Jaguarjäger ist erstmal sauer, weil er denkt, das sind Touristen, die in seine Falle gelaufen sind. Und er erklärt ihnen mal, was er eigentlich hier macht.
Jetzt bin ich seit Wochen hinter dem Jaguar her. Ich war ganz sicher, dass er mir heute Nacht in die Falle läuft. Und dann kommt ihr beide in die Quere. Er wechselt jeden Abend hier entlang. Hinunter zum Fluss, zur Tränke. Ich hätte ihn erschießen können, aber es ist ein so wundervolles Tier.
Beeilen Sie sich bitte. Wir hängen schon die ganze Nacht hier oben.
Oh ja, Senorita.
Ja, super.
Was ein wildfremder Typ, der erstmal irgendwie eine Geschichte von seinem komischen Fetischismus erzählt.
Genau. Und du denkst mir, okay, wie geht's jetzt weiter? Naja, sie gehen halt ins nächste Dorf. Das fand ich dann auch so geil. Also alle wissen, dass die ins nächste Dorf müssen. Die Gangster wissen das und die Guten wissen das auch. Und dann tauchen die tatsächlich auch im nächsten Dorf auf. Und dann sagt sie sich, ja Moment, wartet mal, ich brauche neue Schuhe. Ja. Also, die Frau läuft in hochhackigen Schuhen herum im Dschungel und da ist halt mit Fliehen schlecht. Deswegen hat sie dort ihre Schuhe verloren und deswegen geht es halt auf so einen Markt und bittet darum, dass der Franco Nero ihr ein bisschen Geld gibt, damit sie... Hat er dann das Geld wieder? Das habe ich schon wieder vergessen.
Naja, ja, also das ist wieder dieses halt, sie streiten sich da nach wie vor darum halt, ja. So wer es kriegt. Und dann nimmt er sie da wieder weg, weil er meinte, also, na, von meinem Geld wird es hier nicht bezahlt, sozusagen. Das ist halt alles für die Bar und bla. So. Und da ist er schon wieder angepisst. Und
also, dann sie hat es den Gangstern wieder abgenommen, kann das sein? Irgendwie sowas.
Ja, war ja, der hatte das, so ist es nicht.
Ja.
Und dann ist die halt an dem Stand und die gibt ihm, dann sagt er, ja, hier, meine Süße, bezahl's irgendwann später. Und ich dachte, ich sehe die nie wieder.
Ja, aber, so. Aber besser, die Schuhhändlerin, die hat ja, denkst du, was brauchst du, bequeme Schuhe für den Dschungel? Die hat nur Pumps da rumstehen.
Ja, ja.
Und die
ja,
denkt sich, hier, das sind die richtigen für dich. Goldene, hochhackige Schuhe. Ja. Und die denkt sich, dann sagt sie dann die Händlerin so, ja, bezahl einfach, wenn du kannst. Ich bin immer hier. Okay. Hm. Gerne. Supers Geschäfte machen.
Ich dachte mir halt auch so, die sieht die nie wieder. Ja. So, das war ein Verlustgeschäft einfach. Abschreiben, so, Punkt.
Ja, aber die können gar nicht lange sich drüber freuen über die neuen Schuhe, weil dann kommen die Gangster mit ihrem Cabrio und wollen die Dame wieder entführen. Was sie auch machen. Und wieder gucken alle nur zu, weil ist ja wie beim Tanzen. Es passiert halt.
Und dann klaut der Witter den Bus.
Da müssen wir auch loben, weil das hat man selten bei solchen Filmen, unsere Prime-Bären. Also da ist halt wieder der gleiche Busfahrer da mit seinem Bus und der Franco Nero denkt sich, ja, wo ist mein fahrbarer Untersitz, um die Gangster zu folgen? Aha, den kenne ich. Steigt ein in den Bus und fährt wieder damit weg.
Ach ja, naja, dann haben sie so eine kleine Verfolgungsjagd sozusagen, stellen die dann sozusagen so ein bisschen an so einer Brücke. Da ist ja auch irgendwie der Oberste, ist hier der Cabanero irgendwie, ist da auch Colonello. Mit dabei. Colonello, genau, der ist ja auch mit dabei. Und dann machen sie so irgendwie so einen komischen Trick, was weiß ich nicht was. Der Franco Nero stellt sich da irgendwie auf die Brücke. Und die fahren irgendwie mit dem Bus über die Brücke halt. Also die Vanessa ist mittlerweile mit Paco irgendwie in den Bus sozusagen halt. Und dann wollen sie den Fahrgulär mitnehmen. Und er hält so irgendwie die Hand hin, wo er das Geld ausstreckt. Weil es geht ja irgendwie darum, dass sie die freilassen. Sonst schmeißt das Geld und den Diamanten eben in den Fluss. Und die klöpft ihn nur das Geld ab, die blöde Kuh. Der schmeißt sie noch hinten auf den Bus halt eben drauf, dass er halt trotzdem nicht weg ist. Nee, Quatsch, er rennt dem hinterher. So, und die Gangster müssen halt sozusagen von der Brücke springen, weil halt eben der Bus so breit ist wie die Brücke, sie wären ja sonst tot gewesen. Und halten sich so ganz schlecht so an diesem Brückenvorsprung irgendwie fest. Da ich ja gesagt, keiner von euch hält dort mindestens 10 Sekunden durch. Ihr werdet so schnell dort abgefallen und in den Fluss. Ihr seid beide fett und untrainiert. Das hätte keiner von euch durchgehalten.
Davon abgesehen ist die Brücke aber auch nicht hoch.
Davon mal abgesehen, ja. Aber da hat natürlich hier der Colonello hat seine Orchidee verloren und da kriegen die beiden Handler erstmal Schläge von denen. Ja.
So, also die Guten sind erstmal weg und sind dann auch auf der Flucht und landen dann in irgendeinem anderen Ort anwesend, wo der Paco auch irgendwie eine Dame kennt. Die ist ziemliche Ähnlichkeit zu der Haushälterin halt. Aber das ist irgendwie seine Mamacita, was weiß ich. Und die heißt die erstmal willkommen, sozusagen, hier könnt ihr euch verstecken, hier könnt ihr euch irgendwie frisch machen. Hallo, du junge Dame, komm doch mit mir nackt baden hier bei den Wasserfällen. Ich wasche dich ab. Denn du bist weiß, ich bin schwarz. Ja, ist so. Entschuldigung.
Aber dann kommt die beste Szene des ganzen Films.
Okay, das musst du, ich überlasse dir das Feld.
Also sie sind halt dort angekommen so und dann, sie ist sich ja schon die ganze Zeit nicht so sicher, na was ist denn das eigentlich zwischen mir und dem Francis? Eigentlich wollen wir ja irgendwie so ein bisschen auch nur das Geld und bla, aber irgendwie ist da mehr und ach, ich weiß jetzt auch nicht so richtig und generell habe ich Konflikte, was ist da los? Und dann sagt sie so zu ihr irgendwie so, das ist eine magische Nacht. Wieso das denn? Es ist die Nacht der Anaconda. Und ich so, Alles klar. Natürlich ist das die Nacht der Anaconda. Was wird da wohl passieren? Und dann gibt es irgendwie so einen Schnitt und dann feiern die tatsächlich irgendwie so ein Fest. Das heißt, es ist wie so ein Tanz im Endeffekt so bei der Nacht. Und da ist halt viele Ortsansässige und so. Das sind alles Pärchen. Und dann ist die auch so schön aufgemacht. Die hat dann so ein schönes rotes Kleid irgendwie so. Und dann tanzt sie da so in der Mitte. Und da kommt dann auch so ein Einheimischer irgendwie. Und tanzt dann mit der. Und ist sehr eng umschlungen, ne? Also wurde dann irgendwie, so hast du hier irgendwie, das hier, welcher Tanz ist immer so der Tanz der Erotik? Der Flamenco oder welcher ist es?
Tango.
Tango, genau so. Und das ist eben so eine andere Art. So. Also da ist Tanzen sozusagen das Vorspiel so. Und das findet auch Franco Nero nicht so schön, weil der Typ, der, also muss man ja zu sich sagen, der Typ macht sich, der finde ich tanzt relativ normal, es ist eher sie, die sich so ein bisschen ihm so ranschlängelt irgendwie, die wackelt halt krass mit den Hüften und so weiter und so fort und denkst dir so, na die will den schon rattig machen, aber der Typ beherrscht sich ganz gut, der Tänzer halt sozusagen, der tanzt halt einfach nur mit ihr. Aber Franco Nero findet das nicht so witzig und irgendwann reicht sie ihm auch und sagt, jetzt zieht er sie weg. So, und dann geht er irgendwie so um die Ecke so und sagt so, ja, wir verschwenden hier unsere Zeit und wir müssen jetzt hier weg und so. Wohin denn nach Tahiti? So, sehr witzig. Und dann versucht sie ihn ja so ein bisschen halt irgendwie wild zu machen. So, bewegen sie da auch so ihre Hüften, ne? Und macht sie, schlängelt sich so ein bisschen. So. Ich so, was sind wir denn hier jetzt? Sag mal so. Und dann küssen sie sich und werden natürlich durch den Spiegel halt auch wieder beobachtet halt eben von Dingsbums halt. Da denke ich mir so, das ist eine kleine Spannung.
Ja, und wie?
Und am nächsten Tag, das ist dann das Geilste, der wacht auf, Paco hat ihm schon wieder das Geld geklaut und irgendwie den Diamanten, ich weiß es nicht, weil Paco ist der Einzige, der irgendwie scheinbar so noch so ein bisschen den Punkt im Kopf hat, so wir müssen bis um 12 die Scheiße da abgeben, so Freunde, jetzt reißt euch mal zusammen, so, und die ist irgendwie wie vernebelt so und so ein bisschen träumerisch unterwegs und bla und sagt auch immer so zu Franco Nero so, ja, mein Schatz, was ist denn und so weiter und so fort. Und dann sagt er so, was habt ihr mit der gemacht letzte Nacht? So, das ist ja die Frau, was du gemacht hast. Siehst du es nicht? Die ist verliebt. Da ich mir, da hat die magische Anaconda zugeschlagen. Die muss ja eine Menge Magie versprüht haben.
Das ist irgendwie... Die wacht am nächsten Tag auf und ist total high. Das ist nämlich so, als hätte die irgendwie Liebeskoks geschnupft. Also das ist von einem Tag auf den anderen so, oh, ich bin jetzt so rattig und der Typ weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht.
Die ist wirklich wie so ein Teenager dann halt total verliebt und rennt dem ja die ganze Zeit zu und ist wie so eine Klette dann bei ihm irgendwie.
Ja, und er weiß ja gar nicht, was er machen soll. Weil jetzt müssen die auch erstmal irgendwie wieder zurück und so. Und sind dann irgendwo zum Markt. Und dann kommt auf einmal kommt Miguel wieder her. Und dann, ach ja. Du Scheiße, den waren wir ja schon los.
Ja, ja.
Und der
ja.
hat auch irgendwie alles vergessen, dass er beklaut wurde, dass er zusammengeschlagen wurde. Dass, ey,
der ja, ist ja eher so, es ist eher so, wir müssen bald beim Schiff sein, so, weil es ja wieder ablegt.
Ja, das ist auf einmal so, es ist so ganz viel, also es ist ganz wenig passiert. Es ist irgendwie so mit Tanzen und irgendwie Ansexen und sowas. Und irgendwie, also es war so die Siesta-Sektion von dem Film.
Ja, ja.
Und dann war dann auf einmal jetzt wieder Action, 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 weil da sind ja noch die Gangs, oh Scheiße, ist ja Freitag, gleich 12 Uhr, was machen wir denn jetzt? Dun, 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 dun. Und dann gibt es halt wieder Verfolgungsjagd. Wer ist als erster beim Anwalt? Um halt das, diese Konzession cashen, sozusagen.
Und es macht ja auch gar keinen Sinn, die sind ja eher da und stellen. Das ist auch so eine dumme Scheiße, ne? Also da muss ich auch sagen, diese Colonello und seine Handlanger, das sind auch die dümmsten von ganz Kolumbien so. Mhm. Also. Sie halten sich an die Zeit, aber dann haben sie so ein bisschen Bange, dass die es dann doch noch schaffen könnten, so nach dem Motto, also machen wir einen ganz knallen Trick, wir schalten die Uhr einfach ein bisschen nach vorne und dann ist es nämlich um 12 und jetzt machen wir mal die Unterschrift. So. Ihr hättet den doch von Anfang an einfach bedrohen können, den Vertrag wegnehmen können, unterschreiben und sagen können, das ist mir scheißegal, ob die bis dahin Zeit hat, da ist jetzt eine Unterschrift drauf und wenn du frech wirst, dann kriegst du mal noch eine, Freundin. So.
Ja.
Also bis zum letzten Moment warten die da drauf, kriminell zu werden. Wo ich sage, nee, Leute, also nee.
Und es ist auch so, die kommen ja dann irgendwie angetuckert und sagen, wir haben noch 3 Minuten und auf diesem ganzen Weg dahin sprechen die aber auch immer noch über diese, die grundsätzliche Frage, was die mit dem Geld und den Diamanten machen sollen. Und da kann man von Miguel halten, was man will. Er erklärt erstmal wirklich dem Francis, was Phase ist.
Zur Post, Miguel.
Nein, zum Notar.
Okay, okay. Regt euch nicht auf, beruhigt euch. Warum denkst du nicht nach, Amigo? Entweder bringen unsere Freunde das Geld vor 12 Uhr zum Notar oder sie verlieren die Konzession. Klar?
Und wenn ich das Geld nicht abschicke, verliere ich die Bar.
Was ist denn eine Bar verglichen mit einer Diamantenmine?
Nichts, nichts.
Du kannst diesen Diamanten in Paris für 50, 55, vielleicht sogar 60.000 Dollar verkaufen. Dafür kriegst du die tollste Bar in ganz Tahiti.
Gut.
Aber ich will diese Bar. Ich glaube wirklich, du hast kein Herz.
Nee, du hast keinen Kopf. Du hast keinen Verstand.
Das Ding ist halt auch, ich sag mal so, wenn sie einem erklärt hätten im Film, was so wichtig an dieser Bar ist, keine Ahnung, irgendwie sowas, es ist ein verstorbener Freund oder Vater oder was weiß ich nicht was oder irgendwie was anderes Tragisches und deswegen diese Bar, bla, dann hätte man es vielleicht irgendwo noch verstehen können, warum es gerade diese Bar sein muss und warum das auch alles so eng halt ist. Vielleicht gibt es noch einen Mitbewerber oder was weiß der Geil. Aber das wird ja nie erklärt. Es ist einfach nur, der will das haben, weil er es haben will.
Ja. Also das, ich habe das jetzt hier beschlossen, ich will meine Bar in Tahiti haben. Man weiß ja nicht, was da irgendwie dabei ist. Das kann ja alles möglich sein, vielleicht so noch ein Drogen-Prostitutionsgeschäft irgendwie dort.
Wer weiß, ja. So.
Aber nein.
Eieiei, so. Naja, und dann ist es halt, dann kommt nochmal schön eine Slapstick-Moment sozusagen. Also die Gangster haben jetzt die Uhrzeit vorgestellt gehabt und und nehmen das Fahrzeug, womit die anderen ja gekommen sind. Und da ist natürlich auch noch ein Pulverfass mit Schwarzpulver irgendwie hinten auf der Lade. Und der eine Handlanger wollte gerade wieder seine Zigarre anzünden sozusagen oder hat sie angezündet und das findet natürlich hier Colonello nicht so geil und sagt, ja, ich hab doch schon mal gesagt gehabt, ich mag den Geruch von Zigarren nicht. Nimmt die, schmeißt die nach hinten auf die Ladestation und natürlich genau dahin, wo halt eben der Schwarzpulver ist, bach, bumm, das ganze Auto fliegt in die Luft, aber die Konzession ist halt nicht verbrannt. Das sieht doch eher so aus, als ob das Auto plattgewalzt wurde.
Das ist so geil. Weil so bei der ersten Explosion, da war es noch so, alle sind so ein bisschen mit so einer Rauchvergiftung davongekommen, so einer leichten. Und hier ist es so, das ganze Auto ist in seine Einzelteile zerlegt, das ist ein Riesenkrater. Das heißt, die Leute hat es in Millionen Einzelteile zerfetzt. Nur die Konzession nicht. War ja ein Glück.
Und selbst wenn, wäre es ja scheißegal gewesen, dann wäre es halt verbrannt sozusagen. Dann hätten sie neu aufsetzen müssen, jetzt nicht so schlimm.
Richtig. Aber ich fand dieses Setup-Payoff-Schema fand ich sehr schön, dass also etwas am Anfang als Gag eingeführt wurde, was tatsächlich den Gangstern zum Verhängnis wird. Egal, wie logisch das ist oder nicht, aber schön. Schön habt ihr das gemacht.
Ja.
Und ja,
Da passiert ja gar nicht mehr so viel. Dann geht es ja irgendwie so, dass er jetzt dann doch Richtung, also er ist dann so ein bisschen, jetzt haben sie ja ihre Konzession gekriegt sozusagen halt und er fährt dann wieder ab. Mhm. Also er ist, glaube ich, auch so ein bisschen pissig, dass sie ja quasi jetzt halt eben, ja, nicht, dass sie nicht so richtig zusammengekommen sind oder ich weiß es nicht so richtig.
Nein, er ist halt, Ahnung. Er denkt, er hat ja was, sie hat ihm was vorgespielt, dass das ja gar nicht richtige Liebe war, sondern sie wollte nur genau an sein Geld kommen sozusagen. Und deswegen gibt es da nochmal so das typische, oh, lass mich ausgenutzt. Und dann
es hätte auch ein Traumschiff sein können.
Ja, ja, ja. Und dann ist er halt am Ende, will er gerade abfahren und Miguel sagt ihm, wir müssen los, hast keine Zeit mehr. Und dann steht sie ihm aber nochmal, ja, aber dann gibt es, also es soll so sein, das sehen wir nicht wirklich, aber wir hören es halt quasi, Miguel und die anderen Seemannskollegen gucken vom Schiff aus zu, während sich diese Szene entfaltet.
Ich habe gestern auf dem Fest und heute auf dem Boot nicht gespielt.
Amigo! Ihr legt gleich ab! Komm an Bord! Worauf wartest du denn noch?
Hey Leute, seht mal! Eine Liebesszene!
Ich weiß nicht, ob das im Original dazu genannt wird. Ach ja, großartig. Oh,
die halten ja auch nicht die Schnauze, ne? Das geht ja die ganze Zeit dann irgendwie so.
Und dann
ja,
so küssen.
Weil die machen das ja ganz, ganz lange nicht, dass die halt auf dieses Schiff halt eben mit der Kamera halten, um da mal diese Crew zu zeigen. Weil ich dachte mir, wer brüllt denn da nur die ganze Zeit so? Ja. Bis es dann irgendwann mal gezeigt wird, dass das die Knalltüten halt eben auf dem Schiff sind.
Du denkst es dir eigentlich, aber es wird halt vorher nie gezeigt. Und das ist dann echt so ein bisschen wie dann, also weil vor allem diese Grundstimme ist ja hier, ich weiß nicht gerade, wie er heißt, aber der Fall von Quagmire. Das ist dann nämlich so wie bei Family Guy von wegen, ha, 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 du bist der Idiot. Ja. Ach ja, und dann ist aber so, nein, er glaubt ihr dann doch. Und dann gehen sie halt zusammen weg. Die Liebe hat gewonnen und dann hat die Schauspielerin tatsächlich noch einmal die Zeit, einen ganzen Monolog von Julia aus Romeo und Julia uns vorzutragen. Vermutlich hat sie den Regisseur gefragt, kann ich das bitte machen als Showreel? Ich tue dir auch was Gutes. Anaconda Fest. was weiß ich. Auf jeden Fall, sie darf auch noch mal hier Julia irgendwie zitieren. Und das geile Gesicht von Franco Nero dazu ist genauso, wie sich der Zuschauer fühlt. So, oh Gott, das will die Alte. Was habe ich mir jetzt gerade angetan? Ich bereue, ja, ich will zurück auf mein Schiff. Ich will zurück zu Miguel. Ja, und die Haushälterin verfolgt das alles auf ihrem magischen Spiegel. Und nee, lacht genau, halt dabei.
Genau, die hat mal vollziehen, haben sie zusammen geguckt und schön.
Film aus,
genau. Miguel kriegt noch den Diamanten sozusagen, damit sich die Reise auch für ihn gelohnt hat.
Und genau, also ja, Miguel, also der hat ja sowas hier von einen Schnitt gemacht, muss man sagen, davon, dass er der Beste ist.
Ich wollte schon sagen, da können wir ja gleich mal zu den Lowlights kommen.
Genau, also Lowlight, Miguel ist dann doch eher ein Lowlight als ein Highlight, weil uns sowas ziemlich auf den Sack geht.
Vor allem dieses blöde Arschloch, ne? Ohne den wäre das ja auch gar nicht alles passiert sozusagen. Der hat ihm einfach mal schnell das Geld geklaut und diesen dummen Diamanten gekauft, wovon der ja auch gar nichts hatte, erstmal sozusagen. Weil der Diamant gehört ja letzten Endes dann auch dem Franco Nero erstmal. Was hat denn der gedacht, wie das jetzt weitergeht? Dass der dem die ganze Zeit dann irgendwie so, ja, hast du gut gemacht, Miguel, jetzt fütter ich dich dein Leben lang durch. So läuft's doch nicht, so dieses blöde Arschloch. Und ich finde es vor allem auch eine Frechheit, dass der Wert des Films nicht stört. Weil ich hatte eigentlich gehofft gehabt, naja, vielleicht entlädt man sich dem einfach dann irgendwann so, nein, das passiert nicht. Und am Ende wird er so noch belohnt, das Schwein mit dem blöden Edelstein.
Du wirst doch frech,
dass du bist. Der hätte außer Schläge ja noch nichts verdient.
Ja, und es ist halt auch so dieses Ganze mit dem magischen Spiegel, wo du denkst, was ist jetzt passiert? Welche Drehbuchversion hat hier überlebt und sich dann noch ein paar Szenen geschlichen, die dann nichts mehr zu tun haben mit dem Rest? Was soll das? Und also es ist tatsächlich so, also diese Dame dort hat einen magischen Spiegel, kann alles beobachten. Und sie fängt nichts damit an. Niemandem hilft das. Das hat keine Auswirkung auf die Bösen, auf die Guten, auf niemanden. Sie ist einfach nur da und spioniert die Leute aus, die kleine Spannersau. Das ist halt. Und ja, also das war so, wo du denkst, vielleicht auch am Schluss, so Deus Ex Machina, also ein richtiger Deus, wir wussten es ja schon vorher, kann sie noch mal helfen, kann sie irgendwas machen? Nö. Vor allem, da hättest du ja sowas machen können. Du hast es ja am Anfang so etabliert, dass eine Fähigkeit des Spiegels ist, wer da reinguckt und irgendwie, wenn die Liebenden sich erkennen, kann er quasi auch ohne Spiegel sehen, wo die sind. Also die hätten die ja entführen können. Und mit der Macht des Spiegels kann er sie dann wieder sehen oder sie ihn oder so ein Kram. Nö. Es ist einfach nur da. Du denkst du mir.
Ich glaub, da hat jemand eine lustige Idee gehabt und der Regisseur hat gesagt, ja, das binden wir einfach mit ein.
Ja, ist ja vor allem auch ein schwieriger Effekt, damals zumindest dann noch das irgendwie so auszuschneiden, das Bild dann da einzufügen. Ja. Also es war ja nicht so, dass man das einfach so, aber ja, don't ask me.
Ja, weiteres Lowlight für mich ist auch die ganze Liebesgeschichte. Also ich finde, die haben überhaupt keine Chemie, die zwei.
Und das ist auch so erzwungen und alle so, also gerade wo die dann bei dieser Mamacita ist und irgendwie dir so einreden will, ja von wegen, ja du hast dort, wie wär's denn mit diesem Mann hier? Wo es halt wirklich
der
so...
Der ja vor allen Dingen auch, also das kannst du mir ja sagen, was, ich weiß nicht, wie alt sie war damals, aber die wird ja so irgendwie noch als relativ jung dargestellt. So, und der Typ sieht ja wirklich schon, also wo er knapp auf die 40 zugeht oder wenn die schon in 40 wären.
Ja, aber
so,
über,
also,
ja.
Sorry, nee. Von allen Leuten, die dort sind, kannst du mir doch nicht erzählen, dass es der Traummann ist dort?
Nee.
Also ich muss auch sagen, ich meine, das ist ja, dieser Film ist ja ein Rip-Off von hier Jagd nach dem grünen Diamanten halt, glaube ich, hier, von mit Kurt Douglas Michael Douglas und Kathleen Turner. Ist es? Und da war das halt, was?
Ist es?
Ist es tatsächlich, ja. Und da war das natürlich wesentlich besser. Also da hat es auch die ganze Romanze zwischen den zwei besser geklappt und so. Das funktioniert ja überhaupt nicht.
Ich weiß gar nicht, ob das so... Aber ja, gut, ich meine, also es ist danach entstanden, nur von wegen Liebesgeschichte im Dschungel und wir jagen irgendwas nach. Aber es ist so tatsächlich so, als ob einer die Zusammenfassung gelesen hätte und ein paar Fotos gesehen und dachte, sowas machen wir dann jetzt.
Ja.
Aber so richtiges Rip-Off ist es halt nicht. Aber gut, naja, was soll's. Also, es ist halt... und dieser ganze, also diese Anaconda und Dings, das ist halt irgendwie so doof, aber an diesem Punkt ist halt der Film, stoppt halt völlig, ne? Also du hast da dann so richtiges, oh, ich will jetzt hier nach vorne skippen, komm doch mal zum Potte, jetzt tanzen die auch noch, was soll denn
das? Weil dieser Tanz geht ja auch so ewig lange, ne? Die halten da ja richtig lange drauf auf diesen Tanz zwischen ihm und diesen, also zwischen ihr und diesem Typen da, der da irgendwie ja, so random gerade mal reingeschaut. Und ich habe gedacht, okay, wenn ihr jetzt im Endeffekt so zeigen wollt, er ist jetzt eifersüchtig, weil jetzt jemand anders da so nah ihr kommt, im Endeffekt, dann macht das doch kürzer oder sowas. Aber selbst da habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt gehabt, warum ist er denn jetzt halt, hatte er jetzt auf einmal Interesse an ihr sozusagen halt? Der will doch die ganze Zeit nur das scheiß Geld haben.
Ja, weil sie halt geil aussieht. So. Mehr oder weniger. Also Franco Nero war zu diesem Zeitpunkt, das habe ich ja gerade offen, 46.
Ja, dann siehst
du. Und Barbara De Rossi war zu diesem Zeitpunkt 27. naja.
Also war quasi die Anaconda schon im fortgeschrittenen Alter.
My Anaconda, don't my Anaconda. Naja, okay. Diese ganze Liebesgeschichte war im Prinzip für den Arsch.
Ja, ja, allerdings.
Ich fand ja die Gangster an sich dafür irgendwie wieder lustig, weil das irgendwie halt nicht so super, super böse war. Das zieht sich dann an der Stelle auch. Und dann, also, ohne jetzt irgendwie auch wieder sexistisch rüberzukommen, aber da hast du mal so eine angesexte Szene, wo es um dann halt um ein Liebesfest geht und dann was sehen wir da, dass sie halt ein bisschen mit die Hufte wackelt. Also jetzt wenigstens mal ein bisschen Action hier auf der anderen
Seite. Ja, wolltest du nicht. Hattest du schon bei der Theateraufführung gesagt gehabt, dass du das nicht möchte.
Im Drehbuch.
Vielleicht war sie auch, wer weiß, vielleicht war sie auch wirklich so drauf. Naja, und dann gibt es auch noch dazu, also es gibt, ich weiß nicht, hast du es gezählt, es gibt ja so eine halbe Bubi-Szene von ihr sozusagen. Das ist ja, wo die da quasi beide wegrennen und ihr das ihr, also sie hat scheinbar kein BH an.
Ja, der Top, das T-Shirt so. Aber es passiert ja, genau. Ja nicht wirklich. Also,
nee, du siehst halt so einen leichten anderen Bub mal kurz, aber nicht viel.
Nee, kann ich nicht zählen offiziell. Also bei der letzten Folge, da hat man tatsächlich durchscheinendes Top. Das möchte ich gerne gezählt wissen, aber da war es sowieso, habt ihr gerade noch mal so gerettet.
Ja, dann gibt es da auch leider wieder einen halben Punkt Abzug. müssen wir so hart bleiben, es tut mir leid.
Wollen wir dann gleich zur Endbewertung kommen?
Bitte, ja.
Ja, also die Endbewertung, einfach du mal deine Prime-Perlen von 0 bis 5, die wir hier vergeben.
Ich weiß nicht, also wo ich ihn geguckt habe, hatte ich schon viel Spaß, sondern da passiert halt auch viel Blödsinn im Endeffekt, aber so jetzt im Nachgang noch mal so zu beim Sprechen, 2,5.
Ja, so wäre ich auch tatsächlich gewesen. Also es, man ist irgendwie noch so ein bisschen nett gestimmt. Ich glaube
zusammen, also wenn wir den in der Gruppe geguckt hätten, dann hätte der wahrscheinlich mehr Spaß gemacht, weil es gibt ja schon durchaus lustige Szenen. Allein diese ganze Busfahrtgeschichte und so, da ist so viel Blödsinn mit dabei. Wenn dann noch diese Nacht der Anaconda angesprochen wird und so, da kannst du dich schön zeräppeln halt im Endeffekt.
Ja, ja, und du hast halt, ich meine, aber es ist so ein bisschen typisches italienische Komödienproblem. Also mich hat das total erinnert an so andere Filme, die halt aus Italien aus der Zeit kommen, zum Beispiel dieses Robinson Junior, wirst du sicher auch kennen, wo es ein bisschen quatschig und klamaukig wird und dann hast du zwischendrin aber immer so diesen, es geht immer so runter von der Spannung. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht, es ist oft so, also gerade auch, ja, hatten wir auch bei anderen Filmen, mit dem wir aus Italien hier hatten, gerade so mit dem Adriano Celentano, irgendwie gehen dann kurz vor Schluss immer die Luft aus. Dann geht es nochmal kurz hoch am Ende, aber da hast du immer so das Gefühl von wegen, ein bisschen mehr Drehbuchentwicklung hätte jetzt gut getan, so ein bisschen, aber hatten sie nicht. Ja, er lebt halt mehr so von den Einzelszenen, also das ist irgendwie italienische Komödien damals, zumindest so wie ich sie kenne, leben mehr von Einzelszenenkomik als jetzt von einer guten zusammenhängenden Geschichte.
Ja.
Ja. Genau, aber
das Problem hatten ja auch so ein bisschen die Bud Spencer und Terence Hill Filme. So, ja, da hast du ja immer auch mal so ein paar Längen drin und so, aber eigentlich wartest du nur auf die Schlägereien.
Exakt. Und da hast du halt eben das Problem mit den, das ist halt nicht das Problem, aber das, du hast halt immer dann die Lösung, hey, bald gehst du wieder auf die Omme, dann wird es wieder lustig. Aber die Story am Ende ist auch so bei vielen Bud Spencer, Terence Hill Filmen nicht so wirklich entscheidend. Dann wird halt nochmal schnell auf ein Finale rausgearbeitet und dann ist halt Film aus. So.
Ja. Naja. Gut, was haben wir denn beim nächsten Mal?
Das weiß ich noch gar nicht. Wir haben uns da noch nicht ganz festgelegt, aber wir haben viele Kandidaten. Das könnten wir jetzt entscheiden.
Ich würde einfach mal sagen, dass wir das mit den Katzen machen. Wir hatten ja zwei Anwärter eventuell mit Katzen. Entweder wir nehmen die Nacht der 1000 Katzen oder dieses andere Katzending.
Die Rache der 1000 Katzen.
Ja, genau. Das können wir mal nehmen. Oder was hat man denn noch? Er hat noch irgendwas mit Katzen gehabt.
Wir haben noch Coffee, die Raubkatze, aber das ist eigentlich ein cooler Blaxploitation-Film. Was hatten wir noch mit Katzen? Ich weiß gar nicht mehr.
Du hast irgendwie was von zwei Katzen gesagt. Zwei Katzenfilme haben wir diesmal dabei. Vielleicht hat sie den sogar im Kopf gehabt, aber. Oder anders, wir machen es anders. Wir machen als nächstes hier unsere Folge, wo du ja einen Gast dabei haben wolltest.
Ich habe auch schon angefragt. Organisieren.
Ja, habe ich auch schon angefragt. Also sie hat schon Lust.
Ja, es gibt nämlich einen schönen Aufklärungsfilm bei Prime gerade. Eine Jungfrau von 18 Karat. Mal gucken, ob wir das dann schaffen für die nächsten Folgen. Ansonsten ist erstmal die Rache der 1000 Katzen angesagt, weil das klingt schon so bescheuert, dass es nur gut werden kann. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und macht mal ruhig Urlaub in Kolumbien, es lohnt sich.
Hasta la verde.
See you around, guys. Take care.
Eine Lamaré Audioproduktion.